Es ist kein Verlass mehr auf katholische Mehrheiten. Ausgerechnet im erzkatholischen Irland dürfen Schwule und Lesben nun heiraten, als wäre das nicht, wie sagte der Vatikan, eine Niederlage für die Menschheit. Viele Kommentatoren witterten eine Spaltung zwischen Volk und Kirche, ausgelöst durch die bischöflichen Kinderschänder in Irland. Und andere sagten, was kann denn eigentlich im kirchlichen Sinne konservativer sein, als die Ehe für alle zu öffnen? Fest steht, klare Grenzen lösen sich auf, verschieben sich, werden anderswo neu gezogen. Welche Faktoren sich auswirken auf das Erstarken oder Abflauen religiöser Bewegungen, hat Detlef Pollack untersucht. Er ist Professor für Religionssoziologie an der Uni Münster und Co-Autor des neuen Sachbuches Religion in der Moderne, ein internationaler Vergleich. Herr Pollack, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Koch.
Wie erklären Sie sich das denn aus Ihren Daten, dass die ostsozialisierte evangelische Pfarrerstochter Angela Merkel plötzlich in ihrer Position zur Homo-Ehe rückständiger erscheint als das streng katholische Irland?
Ja, das ist merkwürdig. Also man muss ja sehen, dass die katholische Kirche tatsächlich den Anspruch erhebt, gewissermaßen für die Menschheit zu sprechen. Und das ist nicht ganz untypisch für Religionsgemeinschaften, gerade wenn sie jene Dominanz haben wie die katholische Kirche, dass man gewissermaßen meint, für alle sprechen zu können. Die Menschen selbst, etwa in Irland, sehen das ganz anders. Sie haben verschiedene Lebensbereiche, wegen mir den Bereich der Sexualität oder den Bereich des moralischen Verhaltens, der Religion, der Politik, des Rechtes. Und da können sie sehr wohl differenzieren und sagen, okay, wir sind zwar möglicherweise treue Kirchenmitglieder, aber wie wir über Sexualität nachdenken, was wir davon halten, das lassen wir uns von der Kirche nicht vorschreiben. Sie machen da sozusagen eine Differenz zwischen den verschiedenen Lebensbereichen.
Aber überraschend ist es schon. Oder könnten Sie sich vorstellen, dass die Polen demnächst das Zölibat abschaffen?
Das nicht, denn das ist ja nun eine Sache, die sozusagen in den Kompetenzbereich des Religiösen selber hineingehört. Da geht es darum, wer repräsentiert das Heilige? Sind das die Priester oder sind das möglicherweise auch Frauen? Also das berührt gewissermaßen die Kernkompetenz des Kirchlichen, des Religiösen. Aber wenn es um Fragen zum Beispiel des vorehelichen Geschlechtsverkehrs geht oder wenn es um die Frage geht, also ob man Homo-Ehen zulässt, da könnte ich mir auch in Polen vorstellen, dass da einige Überraschungen zu gewärtigen sind. Also man könnte sich vorstellen, dass auch die Polen an der Stelle viel liberaler denken als die Kirchenoberen.
Ihr Wort in Gottes Ohr. Sie haben den weltweiten religiösen Wandel anhand einer ganzen Reihe von Ländern erforscht. Gibt es denn eigentlich für alle gemeinsame Faktoren, die das Erstarken von Religionen begünstigen?
Also ein wichtiger Faktor ist im Grunde genommen schon jetzt deutlich geworden. Also Kirche ist dann stark, wenn sie in der Lage ist, nicht rein religiöse Identitäten zu bedienen, sondern wenn sie sich mit anderen Interessen, zum Beispiel mit politischen Interessen oder mit moralischen Interessen oder auch mit Fragen der Gesundheit in der Lage ist, zu verbinden. Und dann gewinnt sie gewissermaßen eine Relevanz für andere Lebensbereiche, wegen mir, für Gesundheit eben zum Beispiel oder für die Erziehung oder für die Politik. Und das befördert die Integrationskraft von Religionsgemeinschaften.
Ich meine mich daran zu erinnern, dass Papst Benedikt das anders gesehen hat. Ne? Der wollte ja irgendwie die Kirche zurückführen auf ihren religiösen Kern.
Ja, genau. Das ist eine raffinierte Strategie. Der nächste Satz von Papst Benedikt war dann zu sagen, ja, es geht um Entweltlichung, also sozusagen darum, dass man die Verflechtung mit Politik und wegen mir auch mit Reichtum, mit Ökonomie versucht zurückzufahren. Aber dann sagt er als nächstes, das ist eine bessere Strategie, um die Menschen glaubwürdig zu erreichen. Also es geht sehr wohl dann auch darum, wenn man Entweltlichung predigt, dann die Menschen auf diese Weise zu erreichen.
Warum war in Deutschland die unmittelbare Nachkriegszeit die stärkste Zeit der Kirche, also vor allen Dingen die frühen 50er Jahre?
Also das hat verschiedene Gründe. Einmal dies, was ich schon gesagt habe, dass in dieser Zeit die Kirche eingebettet war in einen antitotalitären demokratischen Grundkonsens, eine respektierte Institution, auch von den Alliierten nachgefragt. Sie hatte auch zum Teil wirtschaftliche Funktionen zu übernehmen, also bei der Verteilung von Care-Paketen und so weiter. Also die Kirche war sozusagen in alle Bereiche des Lebens, in die Wissenschaft genauso gut wie in die Politik integriert. Und das hat sie stark gemacht. Und hinzu kommt in dieser Zeit, sagen wir mal, ein Bemühen vieler Menschen nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges ein normales Leben wieder führen zu wollen. Also man versuchte, zum Beispiel die Heiratsraten waren sehr hoch, man ließ sich kaum scheiden, die Familien wurden gestärkt in dieser Zeit und die Kirchen waren sozusagen Teil dieses Bemühens um Normalität. Und man versuchte gewissermaßen sein Leben wieder zu ordnen und möglicherweise auch auf bestimmte Autoritäten auszurichten. Und die Kirchen konnten dieses Bedürfnis befriedigen.
Und was führt dazu, dass die Kirchen dann irgendwann nicht mehr so wichtig sind?
Ja, das ist eben auch ein sehr komplexer Prozess. Also zum Beispiel, wenn dann diese unterschiedlichen Funktionsbereiche stärker auseinandertreten, also wenn dann zum Beispiel in der Öffentlichkeit Diskussionen an Eigendynamik gewinnen, die sich möglicherweise ja vollkommen loslösen von religiösen Normen und Werten, oder wenn die Politik eigenständig wird oder das Recht, also wenn es zu, wie Soziologen sagen, zu einer funktionalen Differenzierung in der Gesellschaft kommt, dann muss die Religion selber beweisen, was sie zu sagen hat. Dann ist sie sozusagen nicht dadurch gestützt, dass man sagt, ja, das ist gut gegenüber zum Beispiel dem atheistischen Kommunismus, dass wir religiös sind, dass wir kirchlich sind, dass wir katholisch sind. Das reicht dann nicht mehr aus, sondern man muss die Katholische sagen, was, wofür sie steht. Und diese Verselbstständigung des Religiösen hat dann den Effekt, dass sich die Menschen fragen, ja, was hält mich eigentlich an der Kirche? Was will ich eigentlich von ihr? Man muss sich dann sozusagen ganz bewusst dafür entscheiden. Also es gibt sozusagen keine außerreligiösen Gründe mehr, kirchlich zu sein. Und das ist nicht so einfach zu bewerkstelligen. Also da muss es gute Gründe geben, gewissermaßen, dass man sich als Christ definiert. Und manche waren eben aus ganz anderen als religiösen Gründen in der Kirche.
Sie stellen aber auch die spannende Frage in Ihrer Studie, ob die Kirche selbst ein modernisierendes Potenzial hat. Also ich wage mal, das zu bezweifeln bei einer Institution, die ja basiert auf einer Geschichtensammlung, die 2.000 bis 3.000 Jahre alt ist. Oder haben Sie da was gefunden?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also die Kirchen haben sich ja im Laufe von 2000 Jahren enorm gewandelt. Sie waren enorm anpassungsfähig. Das zeigt schon, dass sie also in sich selbst auch eine dynamische Potenz haben. Es gibt eben eine Grenze für die Veränderungen der Kirche. Die liegt eben darin, dass man sich immer wieder auf die Botschaft, auf das Evangelium, auf dasjenige, was die heiligen Bücher sagen, berufen muss. Aber man sieht zum Beispiel, dass wenn es darum geht, zum Beispiel sich der modernen Medien, des Internets oder des Fernsehens oder des Rundfunks zu bedienen, dass da die Kirchen relativ erfolgreich sind. Da sind inzwischen auch Global Players, also wenn man jetzt überlegt, dass es also religiöse Massenbewegungen auch innerhalb der katholischen Kirche zum Beispiel gibt, die in der Lage sind, auch Jugendliche anzuziehen. Also ganz neue Formen der Vermittlung des Evangeliums werden da ausprobiert, die zum Teil eben doch darauf hinweisen, dass die Kirche nicht nur von ihrer Tradition lebt, sondern auch davon, dass sie mit modernen Medien umgehen kann.
Religion in der Moderne, so heißt das neue Buch des Münsteraner Religionssoziologen Detlef Pollack. Herr Pollack, wenn Sie den zweiten Band fertig haben zum Islam, sprechen wir uns wieder. Danke für das Gespräch.
Auch vielen Dank.
Und schönes Wochenende.